Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Einer der Gründe, warum sich die EU-Innenminister heute getroffen haben in Helsinki, ist das, was Ende Juni mit der Sea-Watch 3 passiert ist in Lampedusa. Wie man in Zukunft damit umgeht, wenn Italien oder Malta sich weigern, ihre Häfen zu öffnen, und wie man die geflüchteten Menschen aus dem Mittelmeer verteilt, darüber wurde heute beraten, sollte beraten werden, nur einigen konnten sich die EU-Minister nicht. Die Haltung von Malta und Italien gegenüber den anderen Ländern und ihre Pläne ist skeptisch.
Und bei denen sieht es so aus, dass sie ein bisschen wenig Vertrauen haben in das, was Deutschland und Frankreich da vorgeschlagen haben.
Die haben nämlich einen Plan. Unser Korrespondent Paul Vorreiter war das und er bringt euch im frischen Podcast vom Update auf den aktuellen Stand und erklärt auch, was bei den Verhandlungen problematisch war. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli. Und das war ein Tag, an dem wir überlegt haben, sollen wir über die rassistischen Äußerungen von Donald Trump gegenüber vier Frauen, die im US-Kongress sitzen, thematisieren hier bei uns in der Sendung? Oder ist es nicht klug?
Ich glaube, dass man solche Aussagen von Trump nicht einfach ignorieren kann, weil dazu ist er zu mächtig. Er ist immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten und seine Aussage ist ziemlich radikal.
Das ist die Meinung von Alice Hasters. Die ist Journalistin und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie man über Trumps rassistische Verbalattacken so sprechen kann, dass rassistische Ressentiments nicht weiter in die Mitte der Gesellschaft getragen werden. Die Antworten bekommt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt eine gesetzliche Lücke bei der Seenotrettung. Da muss man kein Hellseher sein, um das zu erkennen. Das Dilemma: einerseits müssen Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten, gerettet werden. Andererseits kann und darf eben ein Schiff nicht einfach in einen Hafen einfahren, wenn es dafür keine Erlaubnis hat. In Helsinki haben sich heute deswegen die Innenminister der EU-Länder beraten. Mehr dazu jetzt von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter in Brüssel. Die EU-Innenminister konnten sich heute nicht einigen auf einen Plan. Warum denn nicht? Warum hat das heute noch nicht funktioniert?
Also man hört vor allem, dass es sehr viel Skepsis gibt, gerade auch von den Ländern, die ja am meisten davon betroffen sind, von solchen Situationen, wo dann eben Geflüchtete dann gerettet werden müssen und an Land gebracht werden müssen. Das betrifft dann Malta und Italien. Und bei denen sieht es so aus, dass sie ein bisschen wenig Vertrauen haben in das, was Deutschland und Frankreich da vorgeschlagen haben. Von denen kommt ja dieser Vorstoß maßgeblich, eben so eine Art kontrollierten Ad-hoc-Mechanismus, nennt man das, hier festzulegen. Also wo quasi von Anfang an immer klar ist, wenn es eine Situation gibt, dass Flüchtlinge zum Beispiel auch von Seenotrettern an Bord gezogen wurden und es dann eben darum geht, welchen Hafen fährt man an und welches Land ist dafür zuständig. Das war ja im Prinzip der Kern dieses Vorstoßes, das einfach mal ein für alle Mal zu regeln, es nicht so zu machen, wie es bisher ist, dass die EU-Kommission rumtelefoniert bei den EU-Mitgliedstaaten und fragt, wer wäre bereit, ein Kontingent von so und so vielen dann aufzunehmen. Es hat nicht geklappt, weil die Italiener zum Beispiel und weil auch die Maltesen so ein bisschen die Befürchtung haben, wenn sie sich auf diese Pläne einlassen, die Deutschland und Frankreich da vorgestellt haben, dann könnte es am Ende so sein, dass zum Beispiel diejenigen Geflüchteten, die tatsächlich auch ein Recht auf Asyl haben, die würden dann weiterverteilt werden in der EU. Und diejenigen, die quasi irregulär über das Mittelmeer gekommen sind, auf denen würden dann die Italiener sitzen bleiben. Und das ist für die halt unbefriedigend. Und deswegen gab es heute nur so einen Minimalkompromiss, wo man sagen kann, also man möchte quasi an der Lösung dieses Problems arbeiten. Und man hat sich jetzt zwei Termine gegeben. Der eine ist jetzt kommenden Montag bereits in Paris. Da wollen die Innenminister nochmal drüber sprechen. Und dann Anfang September, da plant dann die finnische Ratspräsidentschaft, dass sich da die Innenminister nochmal treffen auf Malta, in der Hoffnung, dass sich vielleicht mehrere Länder entschlossen haben, dann doch diesem deutsch-französischen Plan dabei zu wohnen und sich dann doch eben auf so einen Notfallmechanismus einigen können.
Gab es denn überhaupt Staaten, die signalisiert haben, also wir wären bereit, diesen Plan umzusetzen, oder haben da einfach alle sehr mit ihrer Meinung auseinandergelegen?
Na, das waren so die üblichen Verdächtigen, also diejenigen, die quasi jetzt schon helfen, wenn eben so ein Fall passiert, dass eben Flüchtlinge schnell gerettet werden müssen und dann die Frage ist, wohin mit ihnen. Das sind Länder wie Deutschland, Frankreich, Luxemburg zählt damit dazu, auch Portugal, auch Finnland, was ja eben gerade die Ratspräsidentschaft innehat, hat ein großes Interesse daran, das zu lösen. Die haben das ja auch extra auf die Tagesordnung zugelassen jetzt in Helsinki. Aber es ist eben unklar, ob da noch mehr Länder dazukommen. Also es wurde so ein bisschen die Hoffnung hier geäußert, also das Ganze könnte stehen, wenn so ungefähr 10 Länder mitmachen würden. Naja, und wenn wir jetzt so bei 4 sind oder 4 oder 5, dann bedeutet das quasi nochmal das Doppelte irgendwie dazu zu bekommen. Und ob das jetzt klappt in den nächsten 6 Wochen, ist halt fraglich. Und was, glaube ich, auch tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt ist zu erwähnen, es ging ja jetzt gerade um einen Notfallmechanismus, also um die Lage jetzt gerade im Sommer zu verbessern, da wo es besonders viele Überfahrten gibt. Wenn man sich aber erst im September darauf einigt oder Anfang September, dann ist der Sommer ja eigentlich schon vorbei.
Das EU-Treffen zur Seenotrettung im Mittelmeer endet heute erstmal ohne Ergebnis. Aktuelle Infos von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal überlegen, was es alles gibt. Ich glaube, es gibt ab 18, ab 16, ab 12, ab 6 und ab 0. Also ohne Altersbeschränkung. Das sind ja die verschiedenen Altersstufen, die die FSK für Filme vergibt. Also die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Und genau die wird heute 70 Jahre alt. Also vor 70 Jahren hat die FSK ihren allerersten Film geprüft. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich die Arbeit der FSK und auch die Kritik daran genauer angesehen. Johannes, wie läuft so eine Prüfung eigentlich ab von einem neuen Kinofilm zum Beispiel?
Es gibt rund 250 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, die nach Angaben der FSK auch völlig unabhängig dann darüber entscheiden, welche Altersfreigabe der Film am Ende bekommt. Da sind Leute aus allen möglichen Berufen mit dabei, also zum Beispiel Journalisten, Lehrer, Psychologinnen, Medienwissenschaftlerinnen, Sozialarbeiter und dazu kommen dann unter anderem noch ein Vertreter der Landesjugendbehörden und ein Jugendschutz-Sachverständiger. Und ja, bei Kinofilmen gucken sich immer 5 Prüfer insgesamt einen Film an und entscheiden dann zusammen. Und eine dieser Prüferinnen ist Anne Lohse und die hat bei Deutschlandfunk Kultur erzählt, wie sie das so machen.
Wir sitzen da mit Klemmbrett und Leselicht und für unsere Notizen. Und Punkt 9 startet der erste Film. Der wird in voller Länge gesichtet. Dann anschließend gibt es die Wirkungsdiskussion, eine Filmbeurteilung mit Genre-Einordnung, mit Abwägung, wie spannende Momente eingebunden sind in den Film, durch Musik vielleicht verstärkt oder relativiert werden.
Ja, dazu kommen dann noch so Kriterien wie, wie ist die Sprache, wie sieht es mit Gewalt oder Sex aus und wie kann das alles Kinder oder Jugendliche vielleicht irgendwie negativ beeinflussen, verängstigen zum Beispiel. Grundlage dafür ist das Jugendschutzgesetz, mit dem sie arbeiten. Und dann stimmen die 5 Prüfer demokratisch ab, also jeder hat eine Stimme und dann entscheiden sie per Mehrheitsprinzip dann, ob sie den Film zum Beispiel jetzt ab 6 oder ab 12 freigeben wollen.
Jetzt gibt es ja gerade bei den Altersfreigaben, also ab 6, 12 oder 16, immer mal wieder Kritik an der FSK. Hast du da Beispiele?
Ja, da gibt es ja viele Beispiele. Also ziemlich viel diskutiert wurde über den Film Kein Ohrhasen von Til Schweiger. Du erinnerst dich bestimmt, ne? Mhm. Den hatte die FSK zuerst ab 6 Jahren freigegeben. Dann gab es aber viel Kritik auch von offiziellen Stellen, von Landesjugendbehörden, unter anderem wegen der Sexszenen im Film, auch wegen der Sprache. Und selbst Til Schweiger, der Regisseur, hatte sich ziemlich gewundert über diese 6 Jahre Altersfreigabe. Dann gab es nochmal eine neue Prüfung und danach war er dann erst ab 12 freigegeben.
Okay, ich erinnere mich noch daran auch bei den Harry Potter Filmen. Da war das auch immer wieder Thema, ne?
Ja, zum Beispiel bei der Kammer des Schreckens, den hat die FSK zuerst ab 12 Jahren eingestuft. Was aber für die Filmemacher ein großes Problem damals gewesen wäre, 2002 war das, weil dann wohl deutlich weniger Kinotickets verkauft worden wären, weil ja dann alle unter 12 nicht hätten reingehen dürfen. Deswegen wurden dann für die deutsche Version einige Szenen rausgeschnitten, 2 Minuten ungefähr. Und dann konnte der Film doch ab 6 Jahren eben in den Kinos starten. Und auch als Reaktion darauf ist mittlerweile die Regelung ein bisschen anders, nämlich so, dass auch unter 12-Jährige schon in Filme ab 12 reingehen dürfen, wenn die Eltern dabei sind.
Ah, okay.
Das ist aus Sicht von Hollywood und Co. natürlich gut, ne, weil die dann wieder so mehr Geld verdienen können.
Klar, mehr Tickets verkaufen. Ja. Beim letzten Harry Potter Film gab es darum auch nochmal Diskussionen, ne? Der allerletzte.
Ja, genau, das war ja 2011. Der war ziemlich düster und gruselig und da war sogar in der Diskussion, ob der nicht eigentlich ab 16 sein müsste, hat dann aber doch von der FSK den Siegel ab 12 bekommen. Ich habe zum Thema auch mit Ines Walk gesprochen, die ist Chefredakteurin Redakteurin von moviepilot.de und die sagt, diese Alterseinstufungen, die haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch insgesamt verändert.
Also ich glaube, heute werden Filme für 12 freigegeben, die vor 20 Jahren für 16 freigegeben worden wären. Also da ist ja viel in unserer Wahrnehmung auch passiert oder in unserem Verständnis, wie wir mit etwas umgehen.
Ja, das liege eben daran, sagt Ines Falk, dass zum Beispiel Sex und selbst Horrorszenen in Filmen heute nicht mehr so tabuisiert sind wie früher und mehr so Richtung Mainstream gerückt sind. Gibt auch tatsächlich einige Filme, die heute von der FSK nicht mehr so streng bewertet sind wie früher, also alte Filme, kurz nachdem sie veröffentlicht wurden damals.
Sind denn diese verschiedenen Altersstufen, sind die überhaupt sinnvoll, frage ich mich?
Ja, da wird auch immer wieder drüber gestritten. Also die einen sagen, das wäre besser, noch zusätzlich sowas wie ab 14 zum Beispiel einzuführen, weil ja zwischen 12 und 16 ja schon eine recht große Lücke ist oder auch vielleicht
zwischen
noch was,
6 und 12
genau,
auch schon.
Ab 10, ab 8, alles so Ideen, aber die FSK selber sagt, nein, bitte nicht, weil es dann auch für die Mitarbeiter an der Kinokasse zu kompliziert würde, das Alter der Jugendlichen oder der Kinder zu überprüfen, ist ja nicht so einfach, weil Kinder und Jugendliche jetzt nicht ständig einen Ausweis mitführen müssen.
Was ist eigentlich mit Streamingdiensten, also Netflix oder Sky oder Amazon oder so? Werden die auch vom FSK überprüft?
Also die Filme, die auch im Kino gelaufen sind vorher oder irgendwie als DVD, Blu-ray parallel rausgekommen sind, die haben dann auch eine FSK-Prüfung und die müssen auch bei den Streaming-Plattformen angezeigt werden, dann die entsprechenden Altersstufen. Aber ansonsten ist die FSK gar nicht zuständig für Streaming. Das heißt, bei den ganzen Eigenproduktionen, zum Beispiel dann von Netflix, Amazon oder HBO, die nur online laufen, also alles, was nur online läuft, da reicht es, wenn die Anbieter sich selber überprüfen. Also wenn die selbst eine eigene Bewertung für ihre Serien oder Filme vornehmen. Und auch daran gibt es natürlich immer wieder Kritik, dass da einfach unterschiedliche Standards herrschen zwischen Kino auf der einen und Streaming auf der anderen Seite.
Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK, wird 70 Jahre alt. Wie sie arbeitet und welche Kritik es an der Filmprüfung gibt, das hat uns Johannes Döbbelt erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei manchen Themen tun wir uns schwer, also wir als Redaktion. Wir diskutieren viel darüber, fragen uns dann, sollen wir da wirklich drüber sprechen? Sollen wir es besser lassen? Bei diesem Thema heute war das auch so. Die rassistischen Äußerungen von Donald Trump. Das geht ja jetzt schon seit mehreren Tagen so. Er hat sich festgebissen an vier Frauen, die für die Demokraten im US-Kongress sitzen. Der Präsident der USA hört nicht auf, sie öffentlich zu attackieren aufgrund ihrer Herkunft. Und das führt dann eben auch so weit, dass Trumps Anhänger jetzt auf einer Veranstaltung gerufen haben, man solle diese Abgeordneten zurückschicken, wo sie herkommen. Dazu muss man wissen, alle vier sind US-Amerikanerinnen, drei sind in den USA geboren, eine in Somalia. Sollten wir Medien darüber sprechen oder verbreiten wir damit eigentlich nur die Botschaft von Donald Trump weiter? Die Frage habe ich diskutiert vor der Sendung mit Alice Hasters, die ist Journalistin und Autorin. Und wir haben erstmal darüber gesprochen, ja, wie wir Medien oder auch wie man sich als Privatperson verhalten sollte. Also sollten wir uns eigentlich noch darüber aufregen, überhaupt darüber sprechen, wenn Trump sich rassistisch äußert?
Also naja, ich glaube, dass man solche Aussagen von Trump nicht einfach ignorieren kann, weil dazu ist er zu mächtig. Er ist immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten und seine Aussage ist ziemlich radikal. Es kommt aber darauf an, wie man darüber spricht. Also was Trump mit solchen Aussagen macht, das nennt sich Gaslighting. Und Gaslighting zielt erstmal darauf ab, marginalisierte Menschen in so einen ständigen Zustand der Rechtfertigung zu haben und zu halten. Das heißt also, wenn Medien jetzt anfangen, hey, diese Frauen, das sind eigentlich amerikanische Staatsbürgerinnen und nur eine ist nicht in den USA geboren und die Länder sind gar nicht so schlimm, wo sie herkommen oder sowas, dann hat man sich halt quasi schon auf einer Ebene darauf eingelassen. Und dann hat man sich schon darauf eingelassen, die Existenzberechtigung dieser Frauen überhaupt in Frage zu stellen. Das heißt also, wenn wir diese Aussagen thematisieren, dann ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, warum er diese Aussagen trifft und nicht, ob er jetzt recht hat oder nicht. Weil das ist meines Erachtens eine taktische Sache. Ich glaube, er möchte ablenken von fatalen Fehlern, die seine Regierung in der Geflüchteten- und Asylpolitik gemacht hat.
Also das denkst du, das ist der Grund dafür, warum sich Donald Trump im Moment, er befindet sich natürlich auch schon wieder im Vorwahlkampf, aber warum er sich so auf diese vier Frauen fokussiert?
Ja, ich glaube, jetzt gerade war es halt so, jetzt gerade sah es schlecht für ihn aus, weil sehr kritische Berichte darüber rauskamen, wie mit Geflüchteten umgegangen wird, in welchen Lagern sie hocken, wie da mit Kindern umgegangen wird. Da sind Kinder gestorben. Und jetzt begegnet er dieser Kritik damit, dass er quasi ablenkt, dass er auf einmal Leute attackiert, die ihn kritisieren. Und zwar mit Aussagen, die eigentlich natürlich überhaupt nicht inhaltlich sind, sondern ablenken sollen und Leute wieder in Aufregung und Aufruhr versetzen sollen.
Das Problem, was ich manchmal ein bisschen damit habe, ist eben dieser vermeintliche Widerspruch vielleicht auch. Also zum einen, wenn wir drüber sprechen, jetzt eben auch mit dir, dann thematisieren wir das. Das heißt, es bekommt eine gewisse Öffentlichkeit, es wird vielleicht auch weiter verbreitet. Und du hast ja gerade schon gesagt, wenn, geht es eher darum, zu analysieren, warum macht er das? Er will ablenken, aber trotzdem ändert das doch erstmal nichts an dem Problem. Wir reden darüber und eben auch über seine rassistischen Äußerungen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall auf eine Art. Also wenn Medien und Privatpersonen in sozialen Netzwerken Trumps rassistische Aussagen immer wieder aufgreifen, dann verstärkt sich natürlich seine Wirkung und man hört diese Sachen immer und immer wieder und das Gaslighting breitet sich quasi so auch aus. Und auch wenn Menschen gerne das Gegenteil bezwecken wollen damit, dass sie das thematisieren und darüber reden und das irgendwie auffangen wollen, diese ständige Thematisierung, die verschiebt natürlich den Diskurs, die verschiebt das, was wir als normal erachten. Also deshalb kann man schon sagen, dass so eine ständige Thematisierung auch dazu beiträgt, dass Dinge wieder sagbar und denkbar werden. Weil alles, was jetzt nicht so krass ist, wie die sollen dahin gehen, wo sie herkommen quasi, wird auf einmal als nicht so schlimm erachtet.
Wie kann man das auflösen? Also du sagst gerade, ja, es gibt diesen Widerspruch, aber wie können wir es dann eben schaffen, über Rassismus von Politikern zu sprechen? Das Problem gibt es ja nicht nur in den USA, ohne dass wir eben dazu beitragen, rassistische Ressentiments weiter eben in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was Trump hinhält oder Rechtspopulisten hinhalten, weil das ist eine ganz klare Taktik, abzulenken, Diskurse in eine bestimmte Richtung zu verschieben. Aber dennoch können auch Medien nur begrenzt was dazu machen, weil ich meine, Trump ist Präsident. Das ist nicht nur irgendjemand, dem wir auf einmal willkürlich Aufmerksamkeit schenken, weil er diese Aussagen tätigt. Wir müssen ihm Aufmerksamkeit schenken, weil er der Präsident der Vereinigten Staaten ist.
Es ist nicht die Lösung, nicht darüber zu berichten, natürlich auch nicht über jedes Stöckchen zu springen. Aber wenn man darüber berichtet, wenn ich dich richtig verstehe, geht es vor allen Dingen darum, die Dinge wirklich einzuordnen in den konkreten Kontext, dahinter zu gucken, wieso, weshalb, warum wird diese Äußerung jetzt gerade so gemacht und dann eben in die Differenzierung zu gehen.
Genau, ich glaube, man muss halt einfach begreifen, in was für einem Zustand sich unsere Gesellschaft schon befindet. Also wir müssen anerkennen, dass sich die Politik nach rechts verschoben hat und dass sich so der Diskurs nach rechts verschiebt. Weil ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass manche Medien denken, sie seien weniger neutral, wenn sie sich nicht in die Mitte der Gesellschaft oder die Mitte der Gesellschaft abbilden. Aber die Mitte der Gesellschaft ist halt quasi rechter als früher, weil sich die Gesellschaft halt nach rechts verschoben hat.
Muss man wirklich über die rassistischen Äußerungen von Donald Trump reden? Man kann sie auf jeden Fall nicht ignorieren, aber wenn man drüber redet, dann sollte man sie eben einordnen und versuchen zu erklären, warum Trump das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt macht. Erklärt hat's euch Alice Hasters, die ist Journalistin und Autorin und gehört habt ihr es im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst hat es geheißen, dass mehrere Schülerinnen und Schüler, die für die Fridays for Future Proteste die Schule geschwänzt haben, dass die ein Bußgeld zahlen müssen. Besser gesagt, ihre Eltern hätten das zahlen müssen. Ne? Dann sind die Behörden allerdings zurückgerudert und haben diese Bußgelder heute Nachmittag wieder aufgehoben. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum?
Ja, die Stadt Mannheim, die Bußgelder aufgehoben hat, sagt, dass die Stadt oft solche Schulschwänzer Bußgelder ausstellt und die jetzt nicht jedes Mal einzeln prüft. Und deswegen habe sie nicht gewusst, dass es um Fridays for Future Proteste ging. Und das sei eben kein klassisches Schuleschwänzen. Und deswegen seien die Bußgelder, wie es heißt, nicht geboten.
Aber nochmal zum Verständnis. Also nicht zur Schule gehen ist doch wirklich nicht legal. Ich meine, theoretisch ist doch eigentlich klar, dass da tatsächlich auch Bußgelder verhängt werden können.
Ja, es gibt die Schulpflicht, aber die Schulen können selbst entscheiden, wie sie mit den Fridays for Future Protesten umgehen. Also ob sie zum Beispiel Entschuldigungen der Eltern für sowas akzeptieren oder nicht. Der Fall jetzt, da ging es um ein Gymnasium in Mannheim in Baden-Württemberg. Die Kultusministerin von Baden-Württemberg hatte, als das alles losging mit den Protesten, gesagt, dass sie die Proteste grundsätzlich in Ordnung findet und dass die Schulen, Zitat, pädagogisch angemessen reagieren sollen. So. Aber das Mannheimer Gymnasium fand eben, dass Bußgelder in diesen Fällen angebracht sind. Die Schulleiterin sagt, dass die Schüler öfter geschwänzt hätten.
Es ist nicht das erste Mal, sondern es hat mehrfach stattgefunden und es hat auch viele Gespräche vorab gegeben mit den Schülern, nachdem sie die ersten Male geschwänzt hatten.
So, und deswegen hatten die Familien eben Bußgeldbescheide bekommen und sollten jeweils 88,50 Euro zahlen. Und die baden-württembergische Kultusministerin hatte auch gesagt, ja, wenn die Schule das so entscheidet, dann ist das richtig so.
Das wäre ja dann das erste Mal gewesen in Deutschland, dass Bußgelder verhängt worden wären wegen Fridays for Future, ne?
Genau, das war jetzt der erste Fall. Also es gab laut Fridays for Future schon mal im April einen Fall in München. Da wurde mit Bußgeldern gedroht. Am Ende wurden die aber nicht verhängt. Aber die Organisatoren von Fridays for Future hatten schon damals ein Konto eingerichtet, auf das gespendet werden kann. Und mit dem Geld sollen dann Schüler, die betroffen sind, die Bußgelder zurückerstattet bekommen. Fridays for Future hatte sich heute ziemlich empört geäußert über die Strafen. Auf Twitter hieß es, dass man niemanden bekämpfen soll, der gegen die Klimakrise kämpft und dass man spenden soll auf dieses Konto.
Okay, also die Bußgelder sind zurückgenommen. Vermutlich wird jetzt erstmal keine weitere Schule sowas anordnen. Wie reagieren die Schulen denn generell? Also lassen die einfach jeden an den Demo-Freitagen schwänzen? Also hat das für niemanden eigentlich Konsequenzen?
Die Fridays for Future Organisatoren sagen, dass es schon öfter Fälle gibt, in denen es zu Konflikten kommt, in denen die Schulen reagieren. In manchen Schulen müssen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht nachholen, also nachsitzen zum Beispiel. Sowas kommt schon vor. Und klar brauchen die Schülerinnen und Schüler auch generell Entschuldigungen von den Eltern, wenn sie nicht zum Unterricht kommen.
In Mannheim wurden Bußgelder verhängt gegen Schülerinnen und Schüler, die für die Fridays for Future Proteste die Schule geschwänzt hatten. Aber die Stadt Mannheim hat diese Bußgelder vorhin wieder zurückgenommen. Infos dazu von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer von uns bekommt nicht gerne ein Herz oder vielleicht einmal zwei oder drei? Bei Instagram sind die Herzen ja neben der Anzahl der Follower sowas wie, ja, wie eine Währung. Ne? Wer viele hat, ist sehr beliebt und kommt offenbar gut an mit seinen Postings. Instagram hat aber jetzt angekündigt, diese Likes oder Herzen in Zukunft zu verbergen. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Was heißt denn das jetzt genau? Was haben die denn vor?
Ja, die Likes für das Foto oder das Video, das du gepostet hast, das wird zwar jetzt nicht für dich selber verborgen, also für deine eigenen Posts siehst du das immer noch, von wem und von wie vielen das so geliked wurde, aber für alle anderen soll es dann bald verborgen werden. Die sehen also die Likes dann gar nicht mehr. Instagram hat das Ganze zuerst in Kanada getestet, da läuft das schon länger und ab heute sollen die Likes auch in 6 weiteren Ländern verborgen werden, in Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien und Neuseeland.
Deutschland hast du jetzt nicht aufgezählt. Heißt, bei uns bleibt erstmal alles so, wie es ist.
Genau, bei uns ist laut Instagram noch nichts geplant.
Warum haben die sich bei Instagram denn überhaupt dazu entschieden, die Likes oder Herzen für andere User zu verbergen? Was ist der Sinn dahinter?
Der Instagram-Chef Adam Mosseri hat gesagt, dass sie wollen, dass die Leute sich, Zitat, weniger Sorgen darüber machen, wie viele Likes sie bekommen und sie lieber etwas mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die ihnen wichtig sind.
Ach Gottchen, das klingt aber jetzt wirklich so sehr nach PR-Sprech. Ne?
Ja, so ein bisschen so eine Wohlfühlphrase oder so, auch finde ich auch. Ne? Also gegenüber dem US-Fernsehsender CBS hat er das noch ein bisschen weiter ausgeführt und zwar so.
And likes are great, they're a lightweight form of feedback, but they can make the experience feel a bit tense. They can pressurize Instagram and we want to depressurize it.
Also sie wollen den Druck da so ein bisschen rausnehmen für die User. Instagram reagiert damit wahrscheinlich darauf, dass ja schon länger darüber diskutiert wird, was diese ganzen Likes eigentlich bringen sollen und dass sie vermutlich auch bei dem einen oder anderen dazu führen können, dass Leute sich schlecht fühlen, ne? Weil sie dann weniger Likes bekommen als jemand anders. Laut Instagram soll dieses Like-Experiment, also ist ja erstmal nur ein Experiment, jetzt dazu führen, dass sich die Nutzung der Plattform oder der App jetzt nicht mehr so sehr wie ein Wettbewerb anfühlt.
Instagram verbirgt die Likes unter den Postings, zumindest erstmal testweise in einigen Ländern. Deutschland ist noch nicht dabei. Die Infos dazu von unserem Reporter Johannes Dobbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.